Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge auf KTV zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich in dieser Sendung begrüßen möchte. Schön, dass du wieder dabei bist. Pater Karl, wir starten mit einem Blick auf das Zweite Vatikanische Konzil von 1962 bis 1965. Der französische Erzbischof Marcel Lefebvre hat zentrale Lehren abgelehnt, Anhänger mit ihm zusammen auch, nämlich die Liturgiereform, die Lehre über die Religionsfreiheit, die Lehre über die Ökumene. Er gründete dann 1969 eine Pia Unio im Bistum Lausanne, Genf, Fribourg. 1970 wird das erste Priesterseminar aufgebaut in Écône im Wallis in der Schweiz. Es folgen erste Priesterweihen 1971. Diese Priester sind dann gleich suspendiert, weil sie ohne Erlaubnis geweiht wurden. 1988 weiht dann Erzbischof Lefebvre zusammen mit einem Bischof aus Brasilien vier weitere Bischöfe. Und damit war der Tatbestand der Exkommunikation erfüllt, weil es ohne Erlaubnis von Rom war. Sowohl die Bischöfe, die geweiht haben, also Lefebvre und der brasilianische Bischof, als auch die vier anderen Bischöfe, waren sofort exkommuniziert. Es gibt zwei Begründungen dazu. Das eine ist eben unerlaubte Bischofsweihe. Das andere ist Schisma, mangelnde Unterordnung unter den Papst und das Bischofskollegium. 2009 dann, Papst Benedikt XVI. Hebt diese Exkommunikation auf als einen reinen Akt der Gnade. Damals kam es auch mitunter zum größten Skandal im Pontifikat von Benedikt XVI., nämlich dieser Bischof Richard Williamson, einer dieser vier geweihten Bischöfe, war ein Holocaust-Leugner. Das ist nachträglich bekannt geworden. Und jetzt vor kurzem hat die Pius-Bruderschaft angekündigt, also die Gemeinschaft heißt Priesterbruderschaft St. Pius X., wir sagen es einfach Pius-Bruderschaft in dieser Sendung, dass er weitere Bischöfe weihen möchte, weil von diesen Bischöfen sind noch zwei da, die würden auf der ganzen Welt weihen und firmen, das wäre zu viel, man brauche weitere Bischöfe.
Ja, das wird jetzt eine Nagelprobe für das Pontifikat von Leo XIV., denn hier ist eine große Tragödie geschehen durch dieses Schisma von Lefebvre, die wirklich tragisch ist und uns sehr beschädigt in Europa. Also das muss ich dazu sagen, ich bin Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke. Die Weltkirche ist nicht die deutschsprachige Kirche. Wir sind 2% der Weltkirche. Ja. Und Frankreich und so weiter. Also Europa ist am absteigenden Ast. Diese Probleme gibt es nicht. Ja. Also in Afrika, in Asien, in Südamerika. Also wenn, dann sind sie marginalster Art. Bei uns sind sie oft ganz jetzt eben im Fokus jetzt eben des kirchlichen Geschehens. Vor allem eben jetzt, weil die jungen Leute eine große Sehnsucht nach der alten Liturgie haben, wie ich es derzeit feststelle. Aber ich schicke noch was voraus, weil ich gestern eine Diskussion hatte mit Leuten, die kirchlich sind, aber offensichtlich nicht den Überblick haben. Also es gibt die Pius-Bruderschaft, die ist eben schismatisch, die geht eben zurück auf den Erzbischof Marcel Lefebvre. Also die ist im Augenblick das Thema, das du hier angesprochen hast, weil denen die Bischöfe ausgehen oder vier von den unerlaubt geweihten Bischöfen, von denen sind zwei gestorben bereits und jetzt eben wollen sie weitere weihen, damit ihre Gemeinschaft weiterleben kann. Pius-Bruderschaft, ja, das sind eben die Schismatischen. Dann gibt es auch die Petrus-Bruderschaft und die sind katholisch. Die wollen die alte Liturgie, aber ganz innerhalb der Hierarchie der Kirche. Also die Petrus-Bruderschaft, teilweise auch sehr missionarisch. Ich hatte Besuch von jungen Petrus-Brüdern und so weiter, war sehr beeindruckt von denen. Die Ausbildung für sie ist in Wiegratsbad, bei der Gebetsstätte, die du geleitet hast. Also Pius-Bruderschaft, Petrus-Bruderschaft muss unterschieden werden. Das ist ganz wichtig. Und die Liturgie ist bei den Pius-Brüdern nicht das Hauptthema, wird in den Vordergrund gestellt und ist auch verständlich, denn wir hatten eben leider das Problem, dass das Zweite Vatikanische Konzil dann in den Ausführungen zusammengefallen ist mit der größten Kulturrevolution, die Europa eben erlebt hat seit der Reformation im 16. Jahrhundert. da jetzt allerdings im säkularen Bereich die 68er-Bewegung. Eine totale Befreiung mit allem bisherigen, schockiert eben jetzt von dem, was geschehen war, also über Zweiter Weltkrieg, Nazis, Holocaust und so weiter, die Diktaturen und so weiter, möchte man brechen mit allem, was vorher war. Alles, was bisher war, ist schlecht, ist böse, alles, was neu ist, ja, was modern ist und so weiter, ist toll. Und dann kommt eben wirklich dieser Kulturrevolutionismus auch in die Liturgie, eben gerade in den Ausführungen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das haben mir oft jetzt eben Leute erzählt, also das Zweite Vatikan wurde erst ganz positiv empfunden, aber wie man dann die Liturgie erneuert hat und so weiter, also in dieser 68er Revolte, muss man sagen, nicht, also da war plötzlich dann der Bruch da, wirklich auch im Stil, in der Ästhetik, statt schöne Messgewänder, andächtige Liturgie, also ein Gerede, man hoppelt eben jetzt in Kartoffelsäcken herum, der Kirchenbau, ja, also wird grauslich, ja, so wie die ganze Architektur, mittlerweile empfinden wir es jetzt grauslich, die Plattenbauten und was damals alles entstanden ist. Also das ist das Problem, aber eben jetzt die Pius-Brüder lehnen eben viel mehr ab als bloß eben jetzt die Liturgiereform. Damit punkten sie sehr bei den Gläubigen, also sie sind in gewisser Weise integralistisch, also eigenes Thema jetzt eben auch, und sie lehnen vieles jetzt eben ab, was inzwischen selbstverständlich, was auch wirklich immer katholische Selbstverständlichkeit war, vom Zweiten Vatikanischen Konzil ausformuliert ist. Derzeit erlebe ich, also ich persönlich, und dass es für die jungen Leute eine große Faszination gibt, die Generation Z, die nicht mehr aufgewachsen ist mit irgendetwas, ja, also sucht jetzt eben im Glauben wieder, wie soll ich sagen, den offenen Horizont auf den Himmel hin und meint den jetzt eben in der Liturgie besser erleben zu können bei jenen, die die tridentinische Messliturgie jetzt eben feiern, was nicht stimmt, also in Heiligenkreuz, mein Kloster, mein geliebtes Kloster Heiligenkreuz, ja, also in Heiligenkreuz hat ja der damalige Abt eben genau in diesen nach 68 Jahren gesagt, wir machen hundertprozentig das Zweite Vatikanische Konzil, was in den Texten des Konzils steht. Ja, das heißt, wir bleiben bei der lateinischen Liturgiesprache, wir führen den neuen Ritus ein, aber die Feierlichkeit und so weiter, also die bewahren wir, also im Heiligenkreuz, wir sind total Zweites Vatikanisches Konzil, aber die Schönheit des Chorals und so weiter ist da und alles. Also das hätte nicht sein müssen, dieser Kulturbruch, der dann eben jetzt dazu geführt hat, dass hier am Rand eine schismatische Gemeinschaft also jetzt eben wächst und wirklich nicht so schwer zu integrieren ist. Ja. Was hat Papst Benedikt nicht gemacht unter persönlichen Ehrverlust? Hat er die Exkommunikation aufgehoben und dann ist dieser Williamson passiert. Und ich muss wirklich sagen, also mir hat der Papst Benedikt so leid getan, weil er ist den Pius-Brüdern so weit entgegengekommen. Ja, wirklich so weit entgegengekommen. Und es ist nichts zurückgekommen. Ja. Und das ist immer ein Zeichen jetzt eben, dass da etwas schief ist, dass da etwas, ich sag so, dämonisch auch ist, ja, was eben die Kirche spaltet. Denn sehr gute Leute, also wenn die sich wirklich bemühen würden, in der Einheit der Kirche zu sein, das würde die Kirche wirklich bereichern jetzt eben, aber eben in der Gemeinschaft der katholischen Kirche zu sein, bedeutet immer auch, ich kann mich, meine Subjektivität, ja, im Liturgischen, im Privaten, in den Glaubensüberzeugungen, nicht hundertprozentig durchsetzen. Ich muss mich einfügen in ein größeres Ganzes. Ja. Ich kann nicht für mich behaupten, ich habe die Wahrheit jetzt eben gefressen und nur ich bin katholisch. Das ist ein großes Problem. Die Kirche befreit uns von diesen Subjektivismen, die wirklich uns reduzieren auf eine persönliche Glaubensvorstellungen, die dann eben heretisch oder in diesem Fall schismatisch sind.
Nochmal zurück zu dieser Rücknahme der Exkommunikation durch Benedikt dem 16. Er hat er damals ganz klar gesagt, es sei ein Akt der Gnade. Ausdrücklich hat er betont, das war keine Rehabilitierung. Wortwörtlich hat er gesagt, die Rücknahme der Exkommunikation dient dem gleichen Ziel wie die Strafe selbst, noch einmal die vier Bischöfe zur Rückkehr einzuladen. Also die katholische Kirche hat ein großes Interesse, das haben wir sicher auch in dieser Stunde der Seelsorge, nach Einheit, dass man einfach eins ist. Was passiert aber jetzt, wenn die zwei noch verbliebenen Bischöfe der Priesterbruderschaft Pius X. Weitere Bischöfe weihen, auch wenn dies in der gültigen Form geschieht? Wenn es aber unerlaubt ist, das bedeutet, dann tritt wieder die Tatstrafe der Exkommunikation ein, sowohl für die, die geweiht haben, als auch die, für die, die geweiht wurden. Also wieder ein Schisma. Weihbischof Marian Elegante hat gesagt, ich habe das in einem Zeitungsartikel so gelesen, wenn das ohne Erlaubnis von Rom geschieht, was anzunehmen ist, dann sagt er, nun gehen Sie wieder ins Schisma.
Ja, also vielleicht muss ich sakramententheologisch dazu auch erklären, dass die Gültigkeit bei den Sakramenten nicht von der Rechtlichkeit abhängt, außer beim Ehesakrament. Das heißt also, ich könnte zum Beispiel in einer Pfarre hier in Wien, also ich bin hier im ersten Bezirk, die Pfarre Stephansdom, ich könnte hier jederzeit jedes Kind jetzt eben taufen, es ist gültig getauft, auch wenn ich nicht jetzt eben die rechtliche Erlaubnis des Ortspfarrers habe, der dafür zuständig ist, ja, auch außerhalb der Todesgefahr. Das dürfte ich machen, ich hätte dann aber ein kirchenrechtliches Vergehen, in dem Fall wäre es klein, jetzt eben zu tun. Bei der Priesterweihe ist es genauso. Das heißt, eine Priesterweihe ist gültig, auch wenn keine Erlaubnis jetzt eben vorliegt von den höheren Autoritäten. Und auch eine Bischofsweihe ist gültig, wenn sie im Ritus der katholischen Kirche erfolgt, weil eben das Weihesakrament ex opere operato geschieht. Aber die Rechtlichkeit bei der Bischofsweihe sagt, dass jede Bischofsweihe eben jetzt vom Heiligen Vater angeordnet oder genehmigt sein muss. Ja. Wir haben das Problem bei den Chinesen auch nicht, also in der Untergrundkirche, dass dort eben jetzt die staatlichen Autoritäten diesen und jenen jetzt eben zur Weihe schieben, ja, und der Papst oft dann im Nachhinein jetzt eben die Weihe anerkennen muss und so weiter. Und da gibt es ja auch diese Verwerfungen. Aber eben jetzt, wer eine Bischofsweihe ohne Erlaubnis des Heiligen Stuhls, des Heiligen Vaters jetzt eben vornimmt, der ist ipso facto, also durch die Tat selbst jetzt eben exkommuniziert, stellt sich außerhalb des Bogens der katholischen Kirche. Ja? Und das eben hat Papst Benedikt XVI. 2009 für diese vier von Lefebvre geweihten Bischöfe zurückgenommen. Zwei sind inzwischen gestorben. Die zwei, die noch verbleiben, sind jetzt alt. Ja? Die können auch sterben. Wenn die keine Bischöfe mehr haben innerhalb der Piusbruderschaft, dann können sie keine Priesterweihen mehr spenden. Nicht? Und deshalb eben jetzt dieser Druck auf Rom, ja, oder diese Verhandlungen mit Rom über die Zukunft und die Androhung, muss ich sagen, dass sie dann auch ohne Erlaubnis von Papst Leo XIV. Bischöfe weihen, dann hätten wir wieder eine exkommunizierte Pius-Bruderschaft Bischöfe.
Über die Situation deren Bischöfe haben wir gerade gesprochen. Reden wir mal über die Situation der Diakone und der Priester, die auch unerlaubt geweiht wurden. Das heißt, die sind mit der Weihe sofort suspendiert aus Sicht der katholischen Kirche, ja, und dürfen ihren diakonalen und priesterlichen Dienst gar nicht ausüben. Nach der Aufhebung der Exkommunikation 2009 schrieb Papst Benedikt XVI. An die Bischöfe der Weltkirche, ich zitiere, solange die Bruderschaft keine kanonische Stellung in der Kirche hat, solange üben auch ihre Amtsträger keine rechtmäßigen Ämter in der Kirche aus. Das betrifft alle, das betrifft die Diakon, das betrifft die, ja, Priester und das betrifft die Bischöfe. Das heißt, alle, ja, samt sind irregulär.
Ja, also das ist auch ein Phänomen und da kommt noch eine Komplikation dazu, auch eine dogmatische Komplikation, weil das Bußsakrament, ja, also auch beim Ehesakrament gibt es da Probleme, ob dann die Ehen gültig sind etc., aber da kenne ich mich nicht aus. Aber eine Sache, die ich nicht ganz verstanden habe, ist beim Bußsakrament, also in der Sakramententheologie verstehen wir die Vergebung der Sünden immer als Reconciliatio cum Deo et Ecclesia, als eine Wiederversöhnung mit Gott und seiner Kirche, weil ja die Kirche eben der fortlebende Leib Christi ist. Und Papst Franziskus hatte den Piusbrüdern die Beichterlaubnis gegeben, die Beichtjurisdiktion, die damit automatisch haben, indem sie Piusbrüder sind. Für einen katholischen Priester ist das oft kompliziert, nicht? Weil ein katholischer Priester bekommt nicht automatisch mit der Weihe jetzt eben die Vollmacht, jetzt eben Beichte zu hören, sondern das wird durch ein eigenes Dekret, eine eigene Fakultas wird da gegeben, normalerweise durch den weihenden Bischof oder in der Diözese, wo man geweiht wird, dann gilt sie weltweit, nicht? Und die haben es automatisch eben. Also das sind ein bisschen Verwerfungen. Ich hoffe jetzt, dass Papst Leo XIV. Jetzt auch vielleicht ist es ganz gut, also dass da jetzt so ein Druck kommt, ja, also dass da vielleicht jetzt etwas weitergeht. Mir hat auch der Kardinal Müller sehr leid getan. Ich halte den Kardinal Gerhard Ludwig Müller für einen der gescheitesten und brillantesten Theologen, den wir haben. Ja, meine Dogmatikvorlesungen orientieren sich in vielen Teilen nach seinem Handbuch der Dogmatik, das er verfasst hat, das mittlerweile weltweit, wenn ich nach Afrika komme und überall der Müller wird dort jetzt eben für die Vorlesungen verwendet. Nicht also, und er hat sich wirklich auch bemüht, als Präfekt der Glaubenskongregation, Vorgänger von Ladaria und dann jetzt von Fernandez, er hat sich sehr bemüht, eben jetzt die mit den Pius-Brüdern zu verhandeln. Aber es ist nichts gekommen. Nicht? Also es ist, wenn man in die Einheit der Kirche will, ja, und sie sagen ja, dass sie das wollen, und sie meinen ja, wir sind ganz katholisch und wir sind die eigentlich Katholischen, also da muss ich auch. Wo ist da der Heilige Geist? Wo ist das aufeinander sich zubewegen? Ja? Und ihr, liebe Gläubige, ich weiß, da schauen Leute zu, die dann sympathisieren mit der alten Messe, sagt man normalerweise. Nicht also mit der tridentinischen Messliturgie. Das ist nicht wirklich das Problem in diesem Zusammenhang. Also hier handelt es sich um ein bewusstes Rausgehen jetzt eben aus etwas, das für uns konstitutiv ist. Denn ein ökumenisches Konzil vom Papst approbiert, ist nicht irgendeine theologische Meinung, ja, sondern da ist geronnener Heiliger Geist drinnen, der die Kirche jetzt eben führt. Und die Ablehnung von bestimmten Grundpositionen des Zweiten Vatikanischen Konzils ist keine Kleinigkeit. Da geht man Richtung, ich bin das letzte Lehramt, ich, meine eigene Meinung und so weiter, ist das letzte Kriterium des Ganzen. Und es ist eben doch sehr gefährlich und es ist sündhaft leider. Ich muss das wirklich sagen, es ist sündhaft. Und ich meine, ich habe auch meine Vorlieben in der Liturgie, aber wir müssen uns bemühen, in das große Ganze hineinzugehen. Es befreit uns davor, vor dieser Incurvatio in se ipsum, auf sich selbst gekrümmt sein. Nur ich habe die volle Wahrheit und ich mache so, wie es eigentlich richtig gehört. Leute, das ist der Teufel, das ist Stolz, ja, das geht nicht. Ja. Also beten wir, dass die Pius-Brüder zurückkommen.
Dass es eine Einigung gibt. Sehr geehrter Pater Karl, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, vielen Dank für Ihre Stunde der Seelsorge. Sie thematisieren sehr wichtige und aktuelle Themen. Ich habe ebenfalls eine Frage. Ich habe das Sakrament der Taufe, der Kommunion und der Firmung in einer Kirche der Priesterbruderschaft St. Pius X. empfangen. Nun, als Erwachsener frage ich mich, ob die Sakramente, die ich dort als Kind, Jugendlicher empfangen habe, überhaupt kirchenrechtlich gültig sind. Meine Zweifel betreffen vor allem die Firmung, die ich von einem Bischof empfangen habe, der zu dieser Zeit exkommuniziert war. Mein Verlobter und ich möchten nächstes Jahr heiraten und fragen uns, ob der Nachweis meiner Firmung hier akzeptiert wird. Was denken Sie darüber? Vielen herzlichen Dank im Voraus. Herzliche Grüße. Pater Karl, bitte behalte die Frage jetzt im Hintergrund. Ich möchte ein bisschen was dazu sagen, ganz kurz. Grundsätzlich, ich habe so einen Artikel auf katholisch.de gelesen, ist es so, dass, weil die keine Fakultas haben, das hast du vorher schon erwähnt, die Sakramente zwar grundsätzlich gültig, aber unerlaubt gespendet werden. Es gibt zwei Ausnahmen, habe ich gelesen. Das eine, du hast es eigentlich schon erwähnt, Papst Franziskus hat am Ende des Jahres der Barmherzigkeit 2016 den Priestern der Pius-Bruderschaft dauerhaft gültig und erlaubt, das Bußsakrament zu spenden. Also dauerhaft erlaubt, gültig das Bußsakrament zu spenden. Und da steht auch drin, bis 2016 würde das bedeuten, dass alle Beichten bei der Piusbruderschaft ungültig waren. Begründung, weil die Priester keine Beichtvollmacht hatten.
Genau.
Es gibt eine zweite Ausnahme, Pater Karl, die möchte ich noch erwähnen. Bitte behalte das Thema Firmung im Hintergrund. Die Frage war Firmung, Hochzeit. Die zweite Ausnahme, ich lese es einfach mal vor, wie es auf katholisch.de steht, weil das sind jetzt kirchenrechtliche Nuancen. Die zweite Ausnahme betrifft die Eheassistenz. 2017 verfügte die an der Glaubenskongregation angesiedelte Kommission Ecclesia Dei auf Geheiß des Papstes, dass Ehen unter bestimmten Bedingungen auch von Piusbrüdern gültig geschlossen werden können. Dazu braucht es aber die Erlaubnis des Diözesanbischofs. Die deutschen Bischöfe erklärten kurz darauf, dass sie diese Erlaubnis nicht erteilen würden. Während dies, und noch, Pater Karl, noch ein Zusatz, Ich mache den Zusatz deshalb. Ich bring den Satz und dann sage ich noch was dazu. Nochmal, werden die von der damaligen Glaubenskongregation festgelegten Rahmenbedingungen nicht erfüllt, erfüllen vor Petrusbrüdern, Piusbrüdern geschlossenen Ehen die Formpflicht nicht. Sie können also ohne größere Schwierigkeiten für nichtig erklärt werden.
So. Fangen wir mal der Reihe nach an. Ja. Also in den Sakramenten wirkt Christus selbst. Ja. Und die Würdigkeit und die Rechtgläubigkeit des Spenders spielt faktisch keine Rolle. Ja. Er muss nur wollen, was die Kirche tun will. Das heißt, die Taufen sind gültig, die Erstkommunion ist gültig, die heiligen Messen, die feiern, sind gültig, auch wenn sie jetzt eben unerlaubt sind und wenn sie in einem schismatischen Rahmen jetzt eben stattfinden. Ja. Man muss sagen, ein Katholik bei einer orthodoxen, altorientalischen Liturgie, die haben auch alle Sakramente. Nicht? Also wir sind da auch in einem Raum drinnen, wo die Gültigkeit des Sakraments da ist, aber nicht die Kircheneinheit. Bei der Firmung ist es auch ganz klar so, dass die gültig gespendet ist, denn es ist ein gültig geweihter Bischof, ja, der jetzt eben die Firmung spendet. Also das ist ganz klar. Der heilige Augustinus sagt bereits eben jetzt im 5. Jahrhundert, Beginn des 5. Jahrhunderts, wenn Petrus tauft, tauft Christus, wenn Paulus tauft, tauft Christus, und dann sagt er, auch wenn Judas Iskariot tauft, tauft Christus. Das heißt also, die Taufen, also die Sakramente, sind gültig, unabhängig von der Rechtgläubigkeit oder von der Würdigkeit des Spenders. Ja, also wenn es ein geweihter Bischof ist, der die Firmung spendet, ist sie gültig. Und dann gibt es eben ein Sakrament, das Ehesakrament. Da ist es so, dass die Gültigkeit auch von der Rechtlichkeit abhängig ist. Ja, also die Gültigkeit ist von der Rechtlichkeit abhängig. Das heißt also in diesem Fall, weil jetzt eben Mann und Frau sich sowieso selbst dieses Sakrament spenden, ja, hat die Kirche im 16. Jahrhundert mit dem Tridentinischen Konzil durch das Dekret Tam Etzi gesagt, halt, das ist ein Hudelmudel, das ist ein Chaos und so weiter, wir wissen nicht, wer ist jetzt gültig verheiratet und so weiter. Nicht, also wir führen jetzt eine Rechtlichkeit ein, die sogenannte Formpflicht, die du hier auch erwähnt hast. Das heißt also, die beiden schließen das eine sakramentale Ehe nur dann gültig, wenn sie vor dem Pfarrer und zwei Zeugen geschlossen wird. Ja, also das betrifft jetzt eben hier auch diese Sache mit den Piusbrüdern. Wenn die das Ehesakrament spenden, das tun sie nicht, also die spenden ja, die Gläubigen spenden sich das selber. Also wenn die die Eheassistenz machen, brauchen sie dann eben von der katholischen Kirche, ja, die rechtliche Erlaubnis, damit die gültig ist. Das ist der Hintergrund von dem Ganzen. Nicht? Aber alle anderen Sakramente also sind von den Piusbrüdern gültig gespendet, automatisch. Und bei der Beichte ist es, also ich sage es einfach, ein Chaos.
Die Neue Zürcher Zeitung hat am 8. Februar einen Beitrag veröffentlicht, Menzingen versus Rom. Menzingen ist ein Ort im Kanton Zug in der Schweiz. Dort sitzt der Generalobere der Piusbruderschaft, und dort werden Zahlen genannt, wie umfangreich die Priesterbruderschaft St. Pius X. ist. Zählt 730 Priester, 200 Seminaristen in 5 Seminaren, und alle feiern die lateinische Messe an 800 Orten in 77 Ländern weltweit. Also man kann nur wünschen, dass es hier zur Einheit kommt. Du hast schon zu Beginn dieser Sendung gesagt, das wird eine Bewährungsprobe für das Pontifikat Leo des Fürsten, der ja gerade auf Einheit ist und sagt, ein Leib, eine Kirche, wir gehören alle zusammen. Es wird schon zum Wünschen, dass hier zu einer Einigung kommt.
Wir erleben derzeit ja ein anderes Phänomen, ja. Die 68er sind vorbei, ja. Also, die sind wirklich sowas von vorbei, ja. Unsere Pastoraltheologin, die Frau Professor Pollack, hat gesagt, also, die linken Ränder der Kirche, ja, liberalen Ränder der Kirche, ja, die sterben aus, und das ist tatsächlich so. Also, ein Christentum, das Wischiwaschi und irgendwie Zeitgeist angepasst und irgendwas, interessiert keine jungen Leute heute mehr. Liebe Leute, es ist wirklich Game Over, kann man sagen, ja. Also, da hat sich irgendwas noch konserviert. Aber die Leute, die damals so, also die großen Motoren der 68er, Befreiung und so weiter, ja, ich kann vieles verstehen, weil es war eine verkorkste Kirche, die wir teilweise vorher auch hatten. Das ist also, könnte ich auch was dazu sagen, Ja, also ich bin froh, dass ich in dieser Kirche, aber es ist vorbei, ja. Und die jungen Leute, die jetzt kommen, also die wollen es hundertprozentig haben. Generation Z, die auch gar keine liberal und konservativ, und das spielt für die überhaupt keine Rolle. Die leben in einer TikTok-Welt, wo jede Form von Video-Ideologie ihnen da jetzt eben vorbeizieht, und die wollen einfach normal katholisch sein. Das ist, was die interessiert. Und da gibt es eben dann diese Faszination eben, also für etwas, was geprägt ist, ja, was liturgisch-rituell ist, was feierlich ist und was auch diesen transzendenten Horizont einfach öffnet, ja, der in der tridentinischen Liturgie einfach da war, ohne Verständnis der Gläubigen vielfach. Ja. Und das Zweite Vatikanum wollte nicht diese Kulturrevolution. Es wollte diese Liturgie verständlich machen, es wollte die Participatio Actosa, also die aktive und gläubige Teilnahme jetzt eben des Volkes Gottes an der Liturgie, und gekommen ist halt bei uns im Westen. Und man sieht ja, wir im Westen sind beschädigt. Auch die Länder hinter dem Eisernen Vorhang haben ja diese Beschädigung nicht erlebt, Polen und so weiter. Also dort gibt's ja diese ganzen Sachen einfach nicht. Ja. Die waren ja in gewisser Weise geschützt auch vor dieser dummen Ideologie der 68er. Die auch den Papst Benedikt war ja getriggert dann von dieser Merkwürdigkeit, die wir hier haben, ja, und die ja faktisch zu unserem Sterben jetzt eben geführt hat. Weil uns gibt's bald nicht mehr. Jesaja 7,9, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Kirche ist Diskussionsverein, und irgendwie, wir passen uns an. Es funktioniert nicht. Es hat noch nie funktioniert. Ja. Und deshalb ist das ist vorbei. Also die 68er sind vorbei, die sterben jetzt aus. Und was kommt jetzt eben nach? Ja? Und deshalb möchte ich das unterstützen, was du gesagt hast. Das ist eine total relevante Frage für die Zukunft der Kirche. Und ich appelliere an alle, die mit den Pius-Brüdern jetzt eben sympathisieren oder bei ihnen dabei sind, bitte kommt zur katholischen Kirche zurück. Es ist eine Schwächung des Christentums in einer Zeit, wo wir wirklich eine Einheit in allen Richtungen jetzt eben brauchen, im Substanziellen. Und wenn man sagt, ich möchte katholisch sein, dann muss man unter den Papst kommen. Cum Petro et sub Petro. Also mit dem Papst und unter dem Papst. Ja? Und wirklich unter dem Papst. Nicht nur sagen, wir sind unter dem Papst, sondern wirklich. Da muss ich auch jetzt eben sagen, ja, also, aber das akzeptieren wir nicht und das sehen wir ganz anders. Da muss ich wirklich auch diese, ich muss diese Verkrustung öffnen. Ja? Liebe Leute, das fällt auch jedem, der in der katholischen Kirche normalkatholisch, schwer. Ja? Aber es ist die Befreiung vor dieser Verkrümmung auf sich selber. Und da bete ich, dass da wirklich was weitergeht und dass sich das erweicht. Wir brauchen gute, gläubige Leute, die sich aber nicht fixieren in irgendwas. Also wir sind die eigentlich Katholischen und die ganze Kirche irrt schon seit Johannes dem 23. Bitte, bitte mein, ja, bitte komm zurück.
Pater Karl, und das Ganze ist auch ein Gebetsanliegen, das wir Ihnen mitgeben. Beten wir um die Einheit der Kirche auch in dieser Frage. Und Pater Karl, jetzt bitte ich dich auch um mein Gebet und den Segen.
Ja, beten wir auch für uns selber, ja, dass wir wirklich hineingehen in diesen Glauben der Kirche, unsere Mutter, die Kirche, unter dem Papst, mit dem Papst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.